D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend auch von mir. Breitbart kommt. Wie sich mit Schmalbart ein Watchblog zusammenfindet.
ARD und ZDF geben ab, warum Olympia bei Eurosport gut sein kann.
Spiegel Online. Wie fest Chef Florian Harms tatsächlich noch im Sattel sitzt.
Charlie Hebdo, die Reaktion auf den Start in Deutschland.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von unserem Bundespräsidenten Joachim Gauck. In seiner Rede beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Deutschen Presserates sprach er heute über die Vertrauenskrise der Medien, über Kommunikationsflüchtlinge und die Problematik von Filterblasen. Zitat Gauck: Skepsis gegenüber den Medien sind wahrlich nicht neu, aber der Effekt, den diese Mehrheit der Medienverächter in der Öffentlichkeit erzielt, ist es. Und die maßlose Wut, ja, der Hass auf die Medien erschrecken. Die sozialen Netzwerke haben zweifellos ihren Anteil an dieser Entwicklung. Schließlich entstehen Echoräume, in denen Einzelne oder Gruppen sich im Alleinbesitz der Wahrheit wähnen, während sie, taub für die Außenwelt, ihren eigenen Überzeugungen lauschen. Wenn Fakten eine immer geringere Rolle spielen, gefährdet das die Demokratie. Und weil die Medien Teil, aber nicht Auslöser der Vertrauenskrise sind, können sie diese Krise auch nicht allein überwinden. Das ist ihr Dilemma.
Die zweite Meinung
kommt heute von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Moderatorin Dunja Hayali und Herrn Pähler.
Ebenfalls bei der 60-Jahr-Feier des Presserates sagte unser Innenminister heute, nämlich im Talk mit Dunja Hayali: Wir leben nicht in einer postfaktischen Zeit. Ich bin nicht bereit, dem zuzustimmen. Ich muss sagen, Teile dieser Antwort beunruhigen mich, weil sie doch irgendwie an der Realität vorbeigehen. Denn Nicht-Fakten schaffen Fakten. Donald Trump und die AfD sind leider wahr. Deswegen teile ich den Wunsch unserer Kollegin Dunja Hayali und sage wie sie: Hoffentlich wird aus diesem sogenannten postfaktisch nicht irgendwann postdemokratisch.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das internationale Medienmagazin. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht. Wie dem auch sei, mehrere internationale Medien, die wollen in Deutschland durchstarten. RT Deutsch aus Russland ist schon da. Heute ist die erste Ausgabe des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo erschienen. Darüber reden wir später hier noch. Und jetzt, da reden wir über Breitbart News. Das kleine Blog, aus dem ein großes Nachrichtenportal in den USA geworden ist und auch ein Sammelbecken für rechtes Gedankengut.
Breitbart News ist im US-Präsidentschaftswahlkampf für den Trump-Support extrem aufgefallen. Wir haben bei D-Radio Wissen schon berichtet, zum Beispiel heute früh in Hilscher oder Hase, da haben wir euch mal die Köpfe hinter diesem Projekt vorgestellt, zum Beispiel Chefredakteur Steve Bannon oder, wer auch extrem auffällt, das ist Milo Yiannopoulos. Er ist schwul, katholisch und extrem ultrakonservativ. Er polarisiert stark und klickt einfach mal auf dradiowissen.de, um mehr über ihn zu erfahren.
Heute, da wollen wir euch aber ein Gegenprojekt vorstellen. Deutsche Blogger, die haben nämlich gesagt, wenn Breitbart in Deutschland an den Start geht, dann wollen wir ein Zeichen dagegen setzen. Es gibt schon viele Unterstützer, obwohl wir noch gar nicht so richtig wissen, wann und auch in welcher Form Breitbart in Deutschland starten wird. Die Idee zu dieser Gegenkampagne, die hatte der Internetberater und Digitalexperte Christoph Kappes vor ungefähr 48 Stunden in seinem Blog formuliert. Arbeitstitel des Projektes: Schmalbart als Antwort auf Breitbart. Und Daniel hat mit Christoph Kappes gesprochen und ihn gefragt, warum er denkt, man müsse etwas tun, wenn Breitbart tatsächlich in Deutschland startet.
Also Breitbart ist, soweit ich das beurteilen kann, eine etwas ungewöhnliche Mischung aus einer Art Turbo-Boulevard, so würde ich das mal nennen. Also womit arbeitet Boulevard? Mit Skandalisierung, mit sehr emotionalen Aktivierungen und solchen Dingen. Und das ist nun ja auch in den westeuropäischen Zeitungslandschaften ja auch nicht ungewöhnlich, aber das hat schon eine gewisse Schärfe. Es hat zweitens eine ganz klare ideologische Komponente, also eine gewisse Stoßrichtung auf der einen, und es hat auch, denke ich, ideologisch eine inhaltliche Ausrichtung. Also ich bin da mit Schlagwörtern ein bisschen vorsichtig, aber ich sag mal, im Bereich von allgemeiner Menschenfeindlichkeit könnte man das vielleicht ansiedeln, aber auch eher nationalistische Ideologie und das auch ein bisschen subkutan. Und ich glaube, das ist noch nichts Ungewöhnliches. Das findet sich so in kleineren Blogs, wenn man sich mal ein bisschen umtut, findet man schon das eine oder andere Angebot, das ein bisschen obskur ist, sehr boulevardistisch und gleichzeitig eine rechtsextreme Ideologie hat. Aber die Kombination aus einer bekannten Marke und Geld und einer professionellen Redaktion macht es dann tatsächlich auch zu einem möglicherweise relevanten Player im Medienmarkt.
Deswegen hast du gesagt, lieber gleich, bevor es überhaupt richtig gestartet ist, was entgegensetzen. Was ist deine Idee?
Also ich glaube nicht, dass man einfach einer wie auch immer gearteten Äußerung irgendwie etwas entgegensetzen kann. Also natürlich gibt es diesen Weg schon, aber hier geht es meines Erachtens darum, auf ganz verschiedenen Ebenen darauf zu reagieren. Also doch immer wieder, die Hoffnung gebe ich nicht auf, eine gewisse Versachlichung von Diskussionen zu erreichen, indem man zum Beispiel Fakten anbietet, aber auch zeigt, an welchen Stellen Fakten gefälscht oder, was noch viel häufiger bei Breitbart passiert, Fakten eben irgendwie selektiv zusammengesammelt werden oder auch Sachverhalte verdreht werden. Das ist, glaube ich, ein Aspekt nicht. Im Moment reden ja alle von Fakes. Ich glaube, dass Fakes nicht so eine große Rolle spielen, wie sie die letzten zwei Wochen in der deutschen Mediendiskussion spielen. Und Breitbart gehört da auch eher zu denjenigen, die zwar auch solche Fälle haben, aber jetzt nicht die super Fake-Maschine sind, sondern das ist insgesamt eine Brühe aus, ich sag mal, Fehldarstellung, Sachverhaltsverkürzung und höchst selektiven Zusammenmontagen. Und auf der Ebene kann man sicherlich ein bisschen aufklärend tätig sein. Dann glaube ich aber auch, dass man eben das so aufbereiten muss, dass es gut verständlich ist und dass es eben nach Online-Kriterien viral ist. Also da geht es dann eher darum, vielleicht Zitate-Grafiken zu machen oder auch durchaus in andere Richtungen zu emotionalisieren, ohne dass es jetzt ins Unseriöse abgleitet. Ich glaube, dass ein reiner Medienkritikansatz, so wie ja auch Medienblogs arbeiten, da zumindest nicht direkt bei den Betroffenen ankommt. Ja. Also die Überlegung ist hier schon, das mal auf andere Art und Weise zu probieren, sodass man vielleicht doch in die jeweiligen Wahrnehmungsblasen-Echo kann man hereinsticht.
Das finde ich auch ganz interessant. Also für deine Watchblog-Idee unter dem Arbeitstitel Schmalbart hast du dir ja auch schon so ziemlich detailliert Gedanken gemacht in deinem Blog über verschiedene Punkte, die dir wichtig sind oder die du schon mal ein bisschen ausgearbeitet hast, zum Beispiel auch, dass es ein Arroganzverbot geht oder auch Gedanken zur Tonalität. Warum ist das wichtig?
Naja, weil es einfach Vorurteile auch bestätigt oder gern auch Urteile. Also jetzt jemanden als abgehängt zu bezeichnen, heißt natürlich auch, dass man es beurteilen kann. Also man muss im Grunde eine erhabene Position haben oder man ist sogar ganz vorne, bevor man sagt, jemand anderes sei abgehängt. Und da hat sich, glaube ich, auch so eine gewisse sprachliche, da haben sich sprachliche Mechanismen auch eingeschlichen, auch vielleicht bei Massenmedien insgesamt, die ich für schwierig halte. Da muss man, glaube ich, sehr sensibel sein. Und aus einer Position von ich weiß es besser, anderen Leuten was erklären zu sollen, da sehe ich wenig Chancen. Also es ist ja nicht so, dass Massenmedien da untätig wären. Also wenn man beispielsweise Spiegel Online anguckt, es gibt ja genug Faktenboxen, also die da irgendwo auf der Seite hängen. Das reicht, glaube ich, nicht. Das ist auch die richtige Tonalität, die man treffen muss. Also klar auf der einen Seite, aber trotzdem auch verständlich und in gewisser Hinsicht auch differenzieren. Das ist wohl nötig. Also da muss ich allerdings meine Position von der Position von anderen Leuten, die dann mitmachen, unterscheiden. Also ich muss jetzt klar sagen, jetzt mache ich einen Punkt und jetzt kommt meine Position. Also für mich ist eine Diskussion über das Funktionieren von Demokratie völlig in Ordnung. Und da muss man auch drüber sprechen, ob wir vielleicht gewisse Defizite haben oder vielleicht partizipativer werden müssen oder im politischen System irgendwo was nicht in Ordnung ist. Und das muss man, glaube ich, auseinanderbröseln, statt jetzt zu sagen, ihr seid alle Demokratiefeinde und ihr dürft es nicht kritisieren.
Du hast ja auch schon einen Plan mit veröffentlicht, was für Leute du suchst. Welche Positionen sind dir derzeit am wichtigsten?
Es geht schon darum, um Leute, die das inhaltlich und strategisch richtig konzipieren und Formate entwickeln. Also ich kam ja ursprünglich auch von dem Gedanken, ach, da machen wir einen Watchblog, eine Reflexionsebene steht da ja auch. Ich merke aber zunehmend, dass es das nicht tut. Also das braucht man schon auch, aber man muss eben auch neue Inhalte entwickeln und auch neue Formate entwickeln. Und das sind im Zweifel das, was man ja aus vom Online-Marketing auch kennt. Das sind dann vielleicht eher YouTube-Clips oder das sind sind snackable Content oder also kurze, knackige Sachen, es sind Zitate, Grafiken. Diese Strategie ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es hat sich die letzten 48 Stunden auch gezeigt, dass man vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenken sollte, ob es ein ganz bestimmtes Produkt ist und ob das nun Spal, Breit, Kurz oder Langbart heißt, sondern es geht eher darum, auch so eine Art Infrastruktur zu schaffen von Leuten, die bereit sind, was zu tun. Also der eine sagt, ich habe mehrere Leute, die sagen, sie könnten Video produzieren. Ich habe Leute, die sagen, sie können Audio schneiden. Es gibt professionelle Journalisten, die sagen, sie können gerne ein paar Stunden die Woche was tun oder einmal im Monat was schreiben. Es ist im Grunde wie so ein kleiner Ressourcenbaukasten. Und ich finde das großartig. Hier haben sich bestimmt 60, 70 Leute gemeldet, die alle ihr Wissen einbringen, bis hin zu einer guten Handvoll total professioneller Social Media Manager. Und allein das jetzt so zu orchestrieren, dass da jeder den Baustein kriegt, den er braucht, damit er selber auch weiterkommt, das finde ich eigentlich daran besonders spannend. Also ich stelle mir nicht einfach einen Blog vor, dass drei ständige Autoren und nur Corona von 10 weiterhin schreibenden Autoren hat, sondern ich denke eher, dass da mehrere Aktivitäten draus entstehen.
Waren die Reaktionen dir bisher genug oder würdest du dir noch mehr Support wünschen?
Also im Moment ist es tatsächlich zu viel für mich. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich die Erwartung, da melden sich vielleicht ein Dutzend Leute und dann trifft man sich mal 2 Wochen später auf ein langes Wochenende. Natürlich ist Geld immer ein Thema, also ohne dass ich jetzt einen Plan gebe, das ist ein Thema, das man sicherlich angehen muss. Ich werde mich auch umhören, an welchen Stellen tatsächlich auch noch sogenannte Töpfe herumstehen, die angesprochen werden und mit beiden Händen gegriffen werden möchten. Das ist sicherlich ein Thema. Ansonsten muss sich das finden. Also die Leute müssen sich jetzt kennenlernen, die müssen sagen, okay, ich kann mich darauf committen und darauf nicht. Und es geht sicherlich auch darum, dass da eine Kultur entsteht oder eine Kultur auch zusammenpassen muss. Und das ist ein Prozess, der dauert. Also ich hätte jetzt nicht die Erwartung, dass wir im Anfang Februar, das war ja mein Ziel, dass das alles schon super funktioniert, sondern das geht dann darum, die ersten Schritte zu tun.
Sagt Christoph Kappes. Er hat in seinem Blog in dieser Woche einen Aufruf gestartet. Unter dem Arbeitstitel Schmalbart soll eine Art Watch-Blog oder besser gesagt ein Watch-Projekt gegen das rechtspopulistische Breitbart entstehen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das olympische Medienmagazin.
Mensch, was gab es wieder für verschiedene Eilmeldungen diese Woche? Zum Beispiel gerade vor wenigen Minuten eine Eilmeldung, die uns aus Frankreich erreicht hat. Frankreichs Präsident Hollande tritt nicht zur Wiederwahl im kommenden Jahr an. Das ist eine Überraschung. Für eine Nachricht, da werden wir euch auch natürlich noch mehr informieren in den D-Radio-Wissen-Nachrichten gleich um 21 Uhr. Und was auch noch eine, glaube ich, sehr viel diskutierte Eilmeldung ist, die mich auch wirklich ein bisschen kalt erwischt hat, war folgende Meldung. ARD und ZDF werden die kommenden Olympischen Spiele, sowohl Winter als auch Sommer, nicht mehr übertragen. Was hast du da gedacht, Herr Perler?
Ich habe gedacht, Schock. Ich dachte so, warte mal, lass kurz überlegen. Ich habe zwar in diesem Sommer keine einzige Sekunde aus den Olympischen Spielen aus Brasilien wahrgenommen, aber ich hätte es gekonnt bei ARD und ZDF. Und wenn es jetzt an Eurosport geht, dann weiß ich nicht so richtig, kann ich das überhaupt alles noch umsonst gucken? Und was passiert mit diesen schönen Nischensportarten, diese kleinen, für die sich keiner interessiert?
diese süßen,
so Schützen oder so. Interessiert sich doch keiner für. Das habe ich gedacht.
Ja. Du bist auch so ein bisschen strukturkonservativ unterwegs, Herr Perler, oder?
Ein bisschen schon.
Wenn man das jetzt mal hier so sich anhören kann. Aber das ist natürlich eine große Frage, ja. Also Veränderungen, da werden immer alle nervös und auch immer so ein bisschen traurig und so. Aber ist das nicht auch vielleicht was Gutes? Und Herr Perler, ich fände es eigentlich mal angebracht, wenn wir jetzt mal gemeinsam deinen Puls ein bisschen runterholen.
Okay, warte, ich fühle mal den gerade, den Puls.
Der ist bestimmt schon nicht mehr im aeroben Bereich, sondern im anaeroben Bereich.
Nee, ich glaube auch. Ich bin sowieso ständig sozusagen in der Übersäuerung meiner Muskulatur, wenn ich in dieser Sendung bin. Aber keine, das wollen wir jetzt nicht weiter thematisieren.
Dafür gibt es keine Medaillen oder Einträge von Rekorden. Ja.
Lass uns doch lieber nicht über mich als Sportler, sondern über mich quasi als Zuschauer sprechen.
Also, da gibt es auch nicht viel zu besprechen.
Entschuldigung. Gut, danke für das Gespräch, Herr Fiene. Nein, aber was mich schon interessiert, also ich habe jetzt vorhin gesagt, ich war geschockt und im ersten Moment war ich das auch ein bisschen. Aber muss ich mir echt jetzt mal Sorgen machen als Zuschauer und auch die anderen Zuschauer, dass das sich doch deutlich verändert? Also was glaubst du, was kommt denn da auf uns zu?
Also vielleicht erstmal, um zu erklären, warum jetzt überhaupt die Spiele dann nicht mehr bei ARD und ZDF zu sehen sind, steckt ja Folgendes hinter. Wir haben es ja auch schon darüber berichtet, dass vor einigen Monaten Discovery, das ist der große Entertainment- oder TV-Konzern die exklusiven TV-Rechte für über 1 Milliarde Euro, ich glaube es waren 1,5 Milliarden oder 1,3, also sehr viel Geld vom IOC gekauft hat.
Peanuts, würde Donald Trump sagen.
Für ganz Europa, ja, haben sie die Rechte erworben. Und die haben mit ARD und ZDF unterverhandelt. Und da gab es dann so eine große Debatte. DPA hat berichtet, dass ARD und ZDF wohl 200 Millionen Euro für die Rechte angeboten haben in den nächsten Jahren. Und Discovery hat gesagt, nee, wir brauchen aber viel mehr. Wir brauchen 300 Millionen. Und da haben die dann auch, sind sie nicht zueinander gekommen. Und anscheinend hatte dann auch der Discovery-Entscheider oder die Entscheider hatten so wirklich auch einen guten Geschäftsplan, weil sonst hätten sie ja vermutlich die Gespräche mit ARD und ZDF nicht beendet. Wer sie jetzt irgendwie beendet hat, weiß
würde
ich nicht.
Würde man meinen, ja.
Aber ich glaube, sonst wäre man sich da stärker entgegengekommen.
Okay, das heißt also, ich kriege Olympia nicht mehr über meine über meinen Rundfunkbeitrag, sondern auf irgendwie einem anderen Wege, bei Eurosport oder anderen Töchtern von Discovery.
Also
aber kriege ich es denn noch einfach so oder ist das nicht mehr Free-TV?
Ja, also das erstmal, um dich da zu beruhigen, erste Maßnahme, um deinen Puls runterzubekommen. IOC hat denen was ins Pflichtenheft geschrieben, nämlich 100 Stunden bei der Winterspiele müssten im Free-TV gezeigt werden und 200 Stunden bei den Sommerspielen. Mhm. Das heißt, Eurosport oder Discovery splittet das auf. Auf Eurosport wird ganz viel gezeigt, aber zur Familie gehört auch D-Max, ja, dieser Männersender. Und da gibt es dann halt auch Programme zu sehen. Und die restlichen Sachen, die gibt es dann bei Eurosport 2, das ist Pay-TV, und beim Online-Streaming-Dienst Eurosport Player. Und da muss ich sagen, das finde ich total gut, weil das also was heißt total gut, aber es hat man jetzt ja schon gesehen, dass die Streaming-Angebote ja richtig gut konsumiert werden. ARD und ZDF hatten jetzt bei den Olympischen Spielen in Rio schon 6 Streaming-Kanäle. In den USA hat der Übertrager NBC alles irgendwie online gestreamt. Mhm. Das ist sehr gut angekommen und ich glaube, wenn man mal guckt, so in den nächsten 2 oder vielleicht sogar gar 4 Jahren wird Streaming ja noch besser funktionieren, weil wir mehr Brandweite haben, auch mobil wird es funktionieren, es gibt da weniger Bremsen und das Schöne ist, es ist eigentlich egal, auf wie viel Fernsehen das gezeigt wird, du kannst dir also als Zuschauer alles anschauen. Bisher ist es so, dass Pay-TV oder der Eurosport-Player kostet 5,99 € im Monat und wenn man sich das mal mit den Sky-TV-Preisen, was man da für den Fußball pro Monat latzen muss, vergleicht, sind das ja fast schon Peanuts.
Okay, also das heißt, als Zuschauer mache ich mir schon mal jetzt nur noch ein bisschen weniger Sorgen. Also ich kann demnächst sozusagen die Vorrunde im Skispringen kann ich mir free angucken und wenn das Finale kommt, muss ich umseppen und dafür löhnen. Aber ist nicht so schlimm, das mache ich dann gerne. Lass uns doch nochmal gucken. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen mir Sorgen gemacht um die kleinen Sportarten. Das Tolle bei Olympia ist doch eigentlich immer, dass die alle so gleichberechtigt irgendwie nebeneinander waren und alle Wettbewerbe wurden gezeigt. Und da heißt das, demnächst werde ich nur noch hier sexy und gut vermarktbares Beachvolleyball sehen, aber eben nicht mehr, ich weiß nicht, gehen?
Das wirst du auch sehen, aber nur halt auf dem Streaming-Kanal. Das kannst du dir so zusammenbauen, wie du das gerne haben möchtest. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Aber aus Sicht der Sportler, die machen sich natürlich genau diese Sorgen. Wenn man sich nämlich jetzt mal so ein bisschen unter den Sportfunktionären umhört, die ärgern sich richtig. Die haben in den letzten Jahren viel Arbeit reingesteckt, dass viel über die deutschen Athleten berichtet wird. Das ist ja die beste Werbung für die Sportarten. Wir wissen noch nicht, ob Eurosport so wie ARD und ZDF tickt. Von daher müssen wir es wirklich abwarten. Aber ARD und ZDF, die haben auch schon gesagt, wir wollen weiter über deutsche Athleten berichten. Klar, Veränderungen sind für Sportfunktionäre und Sportler eine Herausforderung. Mhm. Aber warum sollten sie davor geschützt werden? Das sollten sie ganz sportlich nehmen. Sie wissen ja auch, wie ein guter Wettkampf geht. Und ganz unerfahren ist Eurosport ja auch nicht in Sachen Sportübertragung.
Ja, das stimmt. Ich habe da früher mal Formel 1 geguckt. Aber lass uns nochmal kurz über die sprechen, die sich vielleicht wahrscheinlich doch auch irgendwie geärgert haben. Entweder so sehr, dass sie dann gesagt haben, so jetzt steigen wir aus, oder so sehr, dass sie am Ende gesagt haben, scheiße, wir haben es nicht gekriegt. ARD und ZDF, die sind ja im Grunde, seitdem ich denken kann, die sozusagen Anlaufstelle für Olympische Spiele im Fernsehen. Das wird eben demnächst anders sein. Ist man da schon sozusagen beim wie heißt es, Wundenlecken, ist man schon darüber hinweg oder dauert das noch lange?
Ich glaube, da würde ich deinen Puls da auch ein bisschen runterbringen können, vielleicht mal so mit folgender Einschätzung. Also erstmal kann gut Geld umgeschichtet werden. Ich weiß nicht, ob du dich noch am Sommer erinnerst, da gab es einen Bericht des Manager-Magazins, erstmal ARD und ZDF, die müssten für ihre Fußballrechte in den nächsten 5 Jahren 250 Millionen Euro mehr bezahlen. Und Ich habe ja gerade schon erzählt, wie viel sie eigentlich hätten bezahlen wollen, bereit gewesen wären. Das waren 200 Millionen Euro. Da muss man natürlich Geld nochmal für die Produktionskosten bezahlen. Also da ist am Ende das Geld, was sie jetzt mehr ausgeben müssten beim Fußball, das können sie jetzt sozusagen schön umschichten, ja, weil sie das bei Olympia nicht ausgeben müssen. Und es bleibt noch mehr Geld übrig. Das heißt, sie können jetzt auch mal populäre Sportarten, die bisher aus finanziellen Gründen zu kurz gekommen sind, mehr Aufmerksamkeit geben, also mehr Formate. Also ich glaube, am Ende wird es vielfältiger werden.
Das würde ja dann doch auch wieder die Sportfunktionäre irgendwann ein bisschen beruhigen.
Bestimmt. Vielleicht werden dann andere sich freuen und die bisher jetzt dann sich mit Eurosport, die müssen sich dann auch noch dann natürlich auch anfreunden dort.
Okay, also ich bin jetzt weit unter Ruhepuls, stelle ich fest.
Gut.
Olympia kann kommen, egal wo. Ich bin dabei.
Und weißt du, was auch noch echt ist, gut ist? Also viele haben ja auch immer noch gemeckert, so ein bisschen, dass bei ARD und ZDF, egal ob sie jetzt über ein Fußballturnier, ein internationales berichten oder auch über die Olympischen Spiele, dass sie ja ein bisschen die kritische Distanz manchmal verfehlt haben. Weil es ist ja auch so, wenn man sehr viel Geld dafür ausgibt, dann berichtet man ja auch sehr intensiv und sie betonen natürlich, dass die journalistische Qualität für sie wichtig ist, aber sie werden durch diese Inszenierung ja auch eigentlich nochmal so Teil der Überinszenierung von diesem sportlichen Event und da fehlt manchen Sportfans in einigen Situationen die Distanz und dieses Problem, das löst sich natürlich mit dieser Entscheidung in Luft aus und ich habe mich mal umgehört, der eine oder andere Sportjournalist, der hat auch echt aufgeatmet diese Woche und ich gehe mal echt davon aus, dass es einen besseren Sportjournalismus geben wird.
Das ist doch ein schöne Einschätzung zum Schluss, oder? Dann wird doch alles einfach besser. Da freue ich mich drauf.
Ich glaube, das ist ein ganz sportlicher Wandel, den wir da dieser Woche beobachtet haben.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das spiegelnde Medienmagazin. Wir blicken mal 2 Jahre zurück. Dezember 2014. Ein Ende mit Schrecken in Hamburg, im Hafen an der Erikospitze. Chefredakteur Wolfgang Büchner schmeißt nach etwas mehr als einem Jahr beim Spiegel hin. Die Wochen davor, große Aufregung, viel Streit, vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit.
So, drehen wir mal in der Zeitkurbel, kommen jetzt zum Dezember 2016 zurück und wir schauen wieder nach Hamburg an die Erikospitze. Wieder gibt es große Aufregung, viel Streit, auch wieder sehr in der Öffentlichkeit. Es geht aber diesmal nicht um den Spiegel-Chefredakteur, in diesem Fall jetzt Klaus Brinkbäumer, sondern um den Spiegel-Online-Chef, um Florian Harms.
Um es kurz zu machen, weil die Bezahlschranke oder die Pay-Modelle nicht funktionieren, soll Harms gehen. Aber 25 Spiegel-Online-Redakteure aus Berlin haben ihm den Rücken gestärkt. Heute ist noch laut Media eine weitere Liste mit 120 unterstützenden Spiegel-Online-Kollegen bekannt geworden. Das Problem, die Spiegel-Online-Kollegen gehören nicht zur Mitarbeiter-KG des Spiegel. Die Hälfte des Hauses gehört ja den Mitarbeitern.
Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende. Das klären wir jetzt mit der Medienjournalistin Ulrike Simon. Bei Horizont und in ihrem Medienblog des Redaktionsnetzwerk Deutschland, da hat sie das Thema an die Öffentlichkeit gebracht und bleibt auch dran. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, heute am Nachmittag, da hat eine Gesellschafterversammlung begonnen beim Spiegel. Auf Twitter haben wir soweit jetzt noch nichts gesehen. Wissen Sie etwas, weißt du etwas? Ist Florian Harms noch Chef von Spiegel Online in diesem Moment?
Ich muss gestehen, ich könnte wahnsinnig viel über den RBB erzählen, weil ich gerade aus einer mehrstündigen Rundfunkratssitzung komme aus Potsdam. Aber bis dato kann ich nichts berichten über das, was bei der Gesellschafterversammlung passiert ist. Es gibt ja auch einige juristische, arbeitsrechtliche Dinge immer zu klären und gerade in so einer vertrackten Situation, wie sie sich jetzt in den vergangenen Wochen und vor allem Tagen nun und Stunden entwickelt hat, sind alle Nerven natürlich extrem angespannt. Und man versucht irgendwie noch das Ganze zu einem klugen Ende zu führen.
Dann reden wir erstmal über die Hintergründe. Worum geht es denn wirklich tatsächlich, dass die Pay-Modelle nicht funktionieren? Weil das ist ja eigentlich in der Medienbranche keine Überraschung und aus der Ferne klingt das erstmal naiv.
Ja, also es sind schon mehrere Gründe. Also was die Pay-Modelle angeht, da hat der Spiegel jetzt im Sommer begonnen, mit Later Pay Einzelartikel zu verkaufen. Und man wollte eben einfach schnell auch damit rauskommen, jetzt endlich das anpacken und da ein eigenes System zu entwickeln. Das ist unglaublich teuer und sehr, sehr langwierig. Das hat man angefangen mit Later Pay und hat jetzt festgestellt, Abo-Modelle werden womöglich doch deutlich besser, also sprich Tagespässe, sich verlängernde Wochenpässe, die man einführen möchte. Und insbesondere möchte man die Datenhoheit über die Nutzerinformationen im eigenen Haus haben. Denn ich sag mal, wenn einer zum Beispiel dann seinen Wochenpass nicht verlängert, würde der Verlag gerne dem Nutzer anbieten, warum bist du unzufrieden, möchtest du vielleicht ein anderes Angebot? Wenn er aber gar nicht weiß, wer der Nutzer ist und was der eigentlich anklickt und was der kauft, dann sind einem Verlag die Hände gebunden. Das ist das Problem mit dem Bezahlmodell. Aber in der Tat ist zugrunde liegend, wie monetarisieren wir, das ist unser aller Problem in den Medien, wie monetarisieren wir die Reichweiten? Die Reichweiten sind ja so hoch wie nie. Die ehemals gut verdienten Printblätter verlieren an Erlösen, aber bei Online steigen nicht entsprechend die Gewinne und die Umsätze. Also muss man überlegen, wie können wir das monetarisieren, indem wir Paid-Content einführen. Dann aber muss man einen Journalismus bieten, der sein Geld wert ist, der einzigartig ist, der einen deutlichen Mehrwert rüberbringt. Und da gab es im Übrigen insbesondere im eigenen Lager von Spiegel Online seit geraumer Zeit Unmut, der von den Ressortchefs auch geäußert wurde, was die Arbeit von Florian Harms anbelangt.
Wie hat der ist ja seit Anfang 2015 ist er da als Chef von Spiegel Online. Wie hat er sich denn so einigermaßen objektiv betrachtet bisher gemacht?
Naja, also unabhängig davon, dass der Relaunch zum Beispiel wirklich gelungen ist, dagegen gibt's auch überhaupt nichts einzuwenden, es ist eine Frage der Kommunikation und es ist eine Frage des journalistischen Verständnisses. Und da gab es durchaus mehrfach gewisse Konflikte. Und er ist eben, Sie haben es ja vorhin erwähnt, es gab ja diverse Chefredakteurswechsel und in diesem Zuge ist er da hochgeschwommen von eines Tages. Damit hat er ja angefangen, so ist er eingestiegen beim Spiegel Verlag, in dem er die Zeit eines Tages mitentwickelt hat und ist so hochgeschwemmt in die Chefredaktion. Und nun gibt es eben da einen Konflikt und den gilt es zu lösen.
Sie beschreiben das Vorgehen beim Spiegel als Tollhaus. Warum?
Naja, also tatsächlich hätte man hoffen dürfen, dass diese Wunden, die in der Vergangenheit entstanden sind, auch zwischen Print- und Online-Kollegen entstanden sind, weil der eine den anderen beschuldigt, für die Misere verantwortlich zu sein, hätte man schon hoffen können, dass diese Wunden etwas besser schon verheilt sind. Aber es braucht wirklich nur einen kleinen Stups, einen kleinen Funke und schon entflammen die Grabenkämpfe wieder. Ich habe das persönlich jetzt auch in diesen Tagen leider Gottes feststellen müssen, dass dann wirklich, also auch ich habe sehr, sehr viele Reaktionen gekriegt von den Spiegel Online-Redakteuren, die sehr persönlich, sehr, sehr verletzend waren. Und auf diese Art und Weise kann ich mir sehr gut vorstellen, was mir sonst immer nur theoretisch erzählt wird, dass eben auch in der Redaktion und zwischen den Redaktionen diese großen Empfindlichkeiten und Verletzungen an der Tagesordnung sind.
Das heißt, Ihre Berichterstattung ist sehr kritisch aufgenommen worden?
Die ist sehr kritisch aufgenommen worden, ja, absolut. Bei Journalisten sollte man eigentlich wissen, dass derjenige, der über etwas schreibt, dass der nicht verantwortlich ist für das Geschehen. Aber offensichtlich ist das bei Journalisten nicht anders als bei vielen anderen Menschen. Also es gibt da durchaus Beschuldigungen, als würde ich da irgendwelche Parteilichkeiten zutage legen. Offensichtlich kommt es daher, dass sehr, sehr viel beim Spiegel Verlag interessengesteuert ist. Eben weil es diese Verletzungen und Grabenkämpfe und alte Wunden gibt, verfolgen die einzelnen Parteien ihre Interessen und gehen anscheinend davon aus, dass grundsätzlich jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Und die sind sehr, sehr verzwackt beim Spiegel. Da geht es zwischen Hamburg und Berlin hin und her, da geht es zwischen Print und Online hin und her, da geht es zwischen Redaktion, zwischen den einzelnen Ebenen, zwischen Redaktion und Verlag hin und her. Das ist schon sehr, sehr verzwackt. Und ich sag mal, diese, wenn Sie mich fragen, etwas kindische Art, Unterschriftenlisten zu organisieren. Das mag vielleicht aus dem Denken der Online-Position kommen, dass man damit immer alles als Mögliche erreichen kann. Also ich glaube, das Mittel der Unterschriftenliste ist kein Instrument, um einen Verlag oder eine Redaktion zu führen.
Aber inwieweit ist vielleicht auch die Eigentümerstruktur, die ja beim Spiegel eindeutig anders ist als bei anderen Medienhäusern in Deutschland, hier vielleicht ein Grund der Ursache?
Ja, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil besteht darin, dass der Verlag Unabhängigkeit zeigen kann, viel größere Unabhängigkeit als andere Häuser. Es hat den Vorteil, dass eine sehr viel größere Identifikation, was übrigens immer zu Emotionen führt, größere Identifikation mit dem Haus, mit der Marke vorhanden ist, und man sich ja selbst führen kann. Das heißt, und dann kommen wir zum Negativen, diese Sehnsucht, es möge ein toller Chefredakteur kommen, der die tolle Idee hat und danach ist alles wieder gut, die Auflagen steigen, die Gewinne sprudeln, den gibt es ohnehin nicht. Diese Sehnsucht ist aber da. Tatsächlich heißt es aber, oder muss, dürfen sich die Redaktion, die Mitarbeiter selbst nicht aus der Verantwortung entlassen, eigene Ideen zu entwickeln, erst recht, wenn einem der Laden zur Hälfte gehört.
Jetzt berichten Sie ja, dass Barbara Hans, die bisherige Stellvertreterin von Florian Harms, quasi die neue Chefin werden könnte. Ist das eine Person, die richtig ist, um auch vielleicht ein Stück weit zumindest diese Sehnsucht zu erfüllen?
Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Es ist so, dass sie die Stellvertreterin ist. Sie war vorher mit Florian Harms gemeinsam stellvertretende Chefredakteurin. Bei diesem Aufstieg von Harms blieb sie Stellvertretende. Ihre Vertragsverlängerung passenderweise steht jetzt gerade an. Sie hat deutlich gemacht, wie ich aus mehreren Quellen bestätigt bekam, dass sie in dieser Konstellation nicht bereit ist, so weiter zu arbeiten. Also dass sie schon für sich eben eine andere Konstellation, auch einen Aufstieg sich vorstellen könnte. Sie ist ruhig von ihrem Charakter, von ihrer Art her. Ich weiß aber nicht, welche Lösung jetzt tatsächlich gefunden werden wird. Ich hoffe, dass es eine sehr schnelle ist. Es wäre zumindest für den Verlag wünschenswert, denn der Unmut, der Ärger, die Emotionen kochen immer höher, wenn nicht bald eine Lösung gefunden ist. Und die Frage ist halt, wer kann bei Spiegel Online, übrigens genauso wie beim Spiegel, der Chefredakteur sein und die Redaktion so führen, dass eine gemeinsame Identität und ein Zusammenspiel möglich ist. Denn die müssen beide, Print wie Online, müssen gemeinsam eine Redaktion am Ende sein, die füreinander einsteht, die miteinander Themen plant, die jeweiligen Stärken des anderen akzeptiert, gutheißt, mit einfließen lässt. Nur so kann das entstehen, was unser aller in der Medienbranche, im Journalismus einzige Möglichkeit ist, nämlich einen modernen, multimedialen Journalismus zu produzieren, für den es zahlungsbereite Nutzer gibt.
Sagt Ulrike Simon. Mehr von der Medienjournalistin gibt es zum Beispiel bei Horizont oder in ihrem Blog beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das satirefreie Medienmagazin.
Ja, denn gelacht wird woanders. Zum Beispiel in der Charlie Hebdo. Heute oder seit heute, glaube ich, genau auf den Tag, auch übrigens auf Deutsch. Ne? Das französische Satiremagazin oder ob es das so vielleicht ist, das klären wir noch gleich, gibt es seit heute jedenfalls auch in Deutschland, also so knappe 2 Jahre nach den Attentaten in Paris, eben eine Ausgabe, nicht nur in Deutschland zu kaufen, sondern auch in deutscher Sprache. Finde ich erstmal spannend.
Ich auch. Und da ist natürlich so die Frage, was ich ganz interessant fand, so bei den Kommentaren, die man online gelesen hat, dass einige so sagen so, die nutzen jetzt die Popularität, die aus dem Anschlag entstanden ist, aus und starten jetzt auch in anderen Ländern durch. Mhm. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ich weiß es nicht. Ne? Das ist so die Frage, so welchen Eindruck jetzt erstmal die erste Ausgabe hinterlässt.
Mhm. Du hast sie, glaube ich, schon so zumindest so im Augenwinkel gesehen. Also so 3,5 Fakten über Charlie Hebdo Deutschland hast du. Welche sind das?
Ja, also erstmal die erste Überraschung, es ist eine Zeitung. Mhm. Also es ist, also ja, so soll wöchentlich erscheinen. Und die Fakten, die ich jetzt schon mal so aufgeschnappt habe und auch überprüft habe, ist erstmal, dass Angela Merkel gezeichnet auf dem Titel zu sehen ist, mhm, mit dem Spruch, ein neuer Auspuff und es geht noch 4 Jahre weiter. Man sieht sie als quasi so auf so einer Hebebühne eines Autos in einer VW-Werkstatt. VW steht hinter Merkel, so die Zeile. Und das Interessante ist, das ist jetzt die erste Ausgabe in Deutschland, steht auch drauf, und es gibt keine Redaktion in Deutschland. Die Redaktion wird von Frankreich aus betrieben. über die Chefredakteurin, wo wir nur ihr Pseudonym bisher kennen. Das erfahren wir dann gleich von dir nochmal ein bisschen, weil du hast auch nochmal ein Interview mit ihr dann auch zusammengefasst, ja. Aber das Interessante eigentlich ist, dass sie Pseudonym aus Sicherheitsgründen und die Redaktion von Charlie Hebdo, sowohl die deutsche als auch die französische, die arbeiten an einem geheimen Ort und werden immer noch beschützt und auch die prominentesten Zeichner, Satiriker, die sind auch weiterhin unter Polizeischutz. Und 200.000 Exemplare soll es in Deutschland bei der Erstausgabe geben. Das ist ganz schön viel. Wenn man sich das mal so anschaut, dass es auch erstmal kein Team gibt hier in Deutschland und jede Woche soll eine neue Ausgabe erscheinen, also mit auch mit lokalen Inhalten, also mit oder mit deutschen Inhalten. Ansonsten wird auch einiges übersetzt. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende so ankommt. Mhm. Aber die haben sich auch einiges vorgenommen.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also ich habe mir mal ein Interview angesehen, dass die Chefredakteurin der deutschen Charlie Hebdo, Minka Schneider, ist das Pseudonym an der Stelle, gegeben hat in der Freitag. Und also was ich schon spannend fand, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich gar kein Satire-Magazin sein wollen, ne? Sondern dass sie, du hast es gerade gesagt, das ist vom Format her eine Zeitung, aber dass sie sich eben auch gar nicht rein als Satire-Ding verstehen, sondern eben, sie sagte an einer Stelle so sinngemäß, die deutschen Leser werden überrascht dann, wie viel Text da eigentlich drin ist. dachte ich so, okay, alles klar. Aber sie ist da irgendwie trotzdem ganz guter Hoffnung, dass es dafür Abnehmer gibt. Und du hattest den Aspekt ja vorhin schon auch angesprochen, nach dem Motto, es gibt da vielleicht Kritik, die nehmen die Aufmerksamkeitswelle, die sich natürlich keiner gewünscht hat, aber die nehmen sie jetzt doch irgendwie mit, um quasi auch nach Deutschland zu expandieren. Da sagt sie, nee, ist nicht so, aber man habe eben quasi nach den Anschlägen aus Januar 2015 tatsächlich ein besonders großes Interesse an Charlie Hebdo aus Deutschland registriert und darauf reagiert man jetzt. Und die haben wohl jetzt, sagt sie zumindest, nicht professionell, wie man das sonst vielleicht machen würde, erstmal Marktforschung betrieben und irgendwie eine Nullnummer produziert, sondern und sich eine Nische gesucht schon vorher quasi, sondern einfach mal gesagt, wir machen das, was wir jetzt in Frankreich machen, tatsächlich einfach auch für Deutschland. Ist wohl, glaube ich, tatsächlich auch so, und das ist gerade auch angedeutet, dass eben der Großteil tatsächlich sogar eigentlich original französisch ist, bloß übersetzt wird, plus eben so ein paar deutschlandspezifische Inhalte, ne? Also da bin ich so ein bisschen skeptisch irgendwie, ob das so auf Dauer so trägt, aber die Chefredakteurin sagt, sie sieht da eigentlich kein Problem drin, weil tatsächlich Charlie Hebdo sowieso seit den Anschlägen ganzes Stück weit auch internationaler geworden sei, bedingt durch die internationale Aufmerksamkeit, aber eben auch bedingt durch Phänomene, die neuerdings überall in der Welt so auftreten, ne? Also sagt, das Thema Brexit, das ist natürlich kein rein französisches Thema, das Thema US-Wahl, das sind alles Dinge, die jetzt auch in Charlie Hebdo stattfinden und durchaus für Deutsche genauso interessant sein sollen wie für Franzosen, ist wahrscheinlich auch so.
Ja, und ich glaube auch so in Zeiten des Postfaktischen ist das natürlich auch nochmal eine andere Herangehensweise, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall, wenn man das jetzt mal unter diesem Gesichtspunkt sich anschaut, auf jeden Fall auch auf Interesse stoßen.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin trotzdem so ein bisschen, ich weiß nicht, so eine Mischung aus gespannt und skeptisch, ob jetzt Charlie Hebdo unsere politisch-satirische Medienlandschaft irgendwie so substanziell bereichern und verändern wird.
Also vor allen Dingen, weil die auch echt krass drauf sind, das muss man auch sagen. Also das ist so, so ein paar Beispiele, die auch mal auch in den letzten Monaten aus der französischen Charlie Hebdo genannt worden sind. Das ist ja teilweise, kann man sagen, ist das wirklich Satire oder einfach nur geschmacklos? Und das ist, glaube ich, auch erstmal verkleinert, glaube ich, auch schon das Publikum, was das dann wirklich richtig gut findet.
Das ist wahrscheinlich so, aber das steht scheinbar tatsächlich für Charlie Hebdo, also die Chefredakteurin sagt ganz klar, es gibt bei uns die Frage nicht, kann man das sagen oder kann man das nicht sagen, das ist eine Frage, die im Grunde in der Logik der Charlie Hebdo-Redaktion überhaupt nicht gegeben ist, die sind seien so eben so radikal und im Grunde kann man alles machen und sie glaubt auch, die deutschen Medien seien, auch die satirischen Medien seien immer noch zu politisch korrekt und da würde Charlie Hebdo jetzt eben viel schonungsloser rangehen. Und
aber warum? Also weil sie richtig eine Mission haben oder weil sie einfach nur aufrühren wollen?
Ja, das kann man gar nicht so richtig sagen. Das ist ein Grundprinzip, glaube ich, einfach für die. Also die sagen, sie haben, glaube ich, auch in dem Sinne keine Mission, zumindest nicht, dass sie sich irgendwie einem politischen Lager oder so zugehörig fühlen, dass sie sagen, wir wollen die Thematik sozusagen aufmerksam machen. Sie sagen, wir nehmen im Grunde alles und jeden total aufs Korn und dieses Stilmittel der absoluten Radikalität ist das, was im Grunde eigentlich nicht das Schlimme ist, sondern es entlarvt, wenn man so will, die Radikalität unserer Welt. Das ist der Ansatz dahinter.
Was haltet ihr von der ersten Charlie Hebdo? Twittert uns gerne an @wasmitmedien und dann gucken wir mal in der nächsten Sendung, ob wir dann ein paar Reaktionen von euch noch mit reinnehmen. Ganz satirefrei natürlich. Herr Perler, das war's für heute.
Schade eigentlich.
Viel passiert, ne? Das ist immer so, ja, zum Jahresendspurt, da passiert nochmal so einiges. Ich bin sicher, nächste Woche passiert ebenso viel und wir werden darüber berichten hier in eine Stunde Was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.